Daneben darf man sich legen, den Aufruf zu dem Camp The War Starts Here, ein bemerkenswerter Aufruf, weil er erstmalig die linksradikalen Schießscharten verlässt und sich eher dialogisch, diskursiv den Fragen der Militarisierung zuwendet. Unter anderem werden dort eine ganze Menge Fakten aufgezählt über beispielsweise die Stadt, die dort aufgebaut wird, auf der alles übbar ist für militärische Einheiten, einschließlich der Aufstandsbekämpfung, aber auch hinsichtlich des gesellschaftlichen Modells, an das dieses Gefechtsübungszentrum ansetzt. Ein gesellschaftliches Modell, was fragend dahingehend beschrieben wird, dass vielleicht die Aufstandsbekämpfung nicht nur partikulares Ereignis darstellen könnte für die Zukunft, vielmehr auch eine gängige Regierungsform nicht nur an den Rändern der Metropolen, sondern auch an den Rändern selbst darstellen könnte. Also sagen wir mal, Verhältnisse, wie sie im Osten der Türkei herrschen, transportieren oder transformieren für Verhältnisse, die eben auch in Metropolen Gültigkeit erlangen könnten. Das ist vom Ansatz, vom Denkmodell her eine wirklich interessante Überlegung, die manches erklären kann von dem, was innenpolitisch in den vergangenen Jahren so zu verzeichnen ist. Und dazu gehört NSU. Dazu gehört aber auch, wenn ein Hamburger Innensenator am letzten Sommer mitteilen lässt, dass es 15 Jahre Misswirtschaft in der Hamburger Innenpolitik gegeben hätte. Nicht 10 Jahre, nicht 11 Jahre, 15 Jahre. Damit kommt man rein rechnerisch auf den Beginn der rot-grünen Koalition in Hamburg 1997 folgende und die Innensenatorin der SPD zu der damaligen Zeit. Der Hamburger Innensenator Neumann, der ja auch schon in der öffentlichen Innenausschusssitzung anlässlich der Bewertung der Ereignisse zum Nazi-Aufmarsch am 2. Juni dem Parlament strategisches Vermögen abgesprochen hatte und in einer hämischen Weise über das Parlament in diesem Zusammenhang gesprochen hat. Dieser Hamburger sozialdemokratische Innensenator möchte offensichtlich an die Äußerungen des Herrn Kahrs anschließen, an die Interviews im Zusammenhang mit der Carsten-Mieles-Brücke und dem Schreiberdiskurs in Hamburg. Als Herr Kahrs die Notwendigkeit einer rechtspopulistischen Hamburger Innenpolitik, dieses Wort hat er so nicht benutzt, der SPD, aber implizit dargestellt hat und das als Trauma der SPD beschrieben hat, dass man auf diesem Gebiet der Innenpolitik die Hegemonie verloren hatte. Die ganzen Implikationen dazu hatten wir seinerzeit kommentierend deutlich gemacht, zum Beispiel, dass damit mit einem solchen Wechsel von rot-grüner Innenpolitik zu rechter Innenpolitik der SPD, SPD-Rechtskanal aber der Innenpolitik, letztlich der rechte Diskurs, der gesamte rechte Diskurs bedient wird in der Stadt und der Boden für Leute wie Schill bereitet wird. Und wir haben das immer wieder an verschiedensten Stellen deutlich gemacht, auch im Zusammenhang mit der angedrohten Räumung eines Bauwagenplatzes Somia seinerzeit für Wilhelmsburg. Wenn also die Hamburger Innenpolitik meint, 15 Jahre Misswirtschaft in der Innenpolitik anklagen zu müssen und dabei die eigene Regierungszeit 97 folgende mitzählt, dann verfällt man in diesen Kahrs-Diskurs. Und wenn das Ganze noch von einer hämischen Missachtung des Parlaments den Worten nach begleitet wird, dann soll man sich nicht wundern über das, was gestern im Deutschen Bundestag geschehen ist. Ein Chef des MAD, des Inlandgeheimdienstes der Bundeswehr, der den Abgeordneten auf der Nase herumtanzt und dafür, so die Frankfurter Rundschau heute, auch noch sehr viel Verständnis des Verteidigungsministers de Maizière erhält. Dieser Verteidigungsminister ist ja genau für diese Anliegen nämlich die Militarisierung nach außen und mittlerweile auch nach innen, zuständig, was die Apparate angeht. Offenbar gehört dazu auch die Missachtung der Parlamente. Selbst wenn, wie in dem Frankfurter Rundschau-Artikel beschrieben, dann noch so ein bisschen vom Tisch fällt wie ein entschuldigendes Gerede. Wovon sprechen wir hier? Wir sprechen von einer weiteren Aktenvernichtung, diesmal durch den militärischen Abschirmdienst. Erstens, zweitens von einer weiteren Leugnung von existierenden Akten, wiederum durch den militärischen Abschirmdienst im März und im Sommer als Abgeordnete des Bundestagsuntersuchungsausschusses dort angefragt hatten, ob Akten im Zusammenhang mit der NSU beim MAD vorrätig seien. Wir sprechen von einem Anwerbeversuch des MAD gegenüber einem der drei Mitglieder der sogenannten oder des sogenannten NSU. Namentlich bekannten Mitgliedern sprechen wir hier. Wir gehen davon aus, dass dieses Netzwerk sehr viel mehr Personen umfasst. Und wir hatten gerade bei Katharina König die Bedeutung des Blood and Honor Netzwerkes auch in diesem Zusammenhang noch einmal und zum wiederholten Male gehört. Und wir sprechen davon, dass der Chef des MAD, der dann gestern kurzzeitig vorgeladen worden war vor den Bundestagsuntersuchungsausschuss, diese Tatbestände weitgehend abgestritten hat, den Verlust der Akten bedauert hat und ansonsten jegliche Verantwortung abgelehnt hat. Wenn das keine Missachtung des Parlaments ist, und die Empörung war ja den Mitgliedern des Bundestagsuntersuchungsausschusses parteiübergreifend ins Gesicht geschrieben in all den Interviews, SPD, CDU, Grüne und Linkspartei, dass die Worte, die da gefallen sind, eigentlich nicht wiederholt werden zu brauchen. Sie haben an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig gelassen. Heute werden dann zum wiederholten Male Forderungen laut, die Inlandsgeheimdienste abzuschaffen. Das fordert ist er eigentlich Fraktionsvorsitzende, Trittin der Grünen. Und es fordert, was den MAD angeht, die Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Für so eine Forderung im Übrigen, wenn die noch ein bisschen stärker politisch kontextualisiert gewesen ist, bekam man in den 70er Jahren in der Bundesrepublik Berufsverbot. Mindestens aber persönliche Überwachung durch eben diese Geheimdienste. Auch interessant, wie sich die Zeiten ändern. Nicht nur dahingehend, dass scheinbar größere demokratische Spielräume, das heißt, dass auch, ganz konventionelle Politik sich solchen Forderungen zuwenden kann, möglich ist, sondern eben auch dahingehend, dass der Apparat an sich in seiner Machtausübung und machtumgreifenden Gestaltung von politischen Räumen so weit fortgeschritten ist, dass selbst solche Politik, bei solcher Politik die Alarmglocken schrillen. Mit anderen Worten, es könnte also auch schon deutlich zu spät sein. Und darauf deuten so Papiere, die wir ja dann auch in verschiedenen Sendungen hier mal hatten, hin, oder auch die Taz-Veröffentlichung, wonach schon längst klar ist, dass die Bundeswehr zur inneren Aufstandsbekämpfung nicht nur formale Erlaubnisse erhält, sondern bereits dabei ist, die entsprechenden Einheiten aufzustellen. Für Hamburg im nächsten Jahr, in Bremen beispielsweise, steht eine solche Einheit bereits. Wir dürfen uns also darauf gefasst machen, dass auch wenn die Wirtschaftskrise nicht in Form eines Börsencrashs durchschlägt, sondern vielleicht in leichteren und dennoch dramatischen konjunkturellen Wellen, auch wenn die sozialen Auseinandersetzungen und sozialen Proteste, auch und gerade wenn sie als deutsche Proteste geführt werden, hier ein ganz anderes politisches und gesellschaftliches Klima für dieses Land zu erwarten ist. Darauf deuten eben auch die Umbesetzungen bei den Geheimdiensten hin. Darauf deutet hin, wie wenig das Thema in der deutschen Öffentlichkeit, in der diskursiven Öffentlichkeit wird. Und es deutet eben auch darauf hin, diese Abgebrühtheit, mit der ein solcher MAD-Chef weiterhin alle Schuld von sich weist, ein paar Entschuldigungsfloskeln für Einzelvorgänge von sich gibt, ansonsten aber auch keinerlei Statement erkennen lässt, was seine eigene oder die Verantwortlichkeit des Apparates angeht. Worum es sich bei dem Anwerbeversuch des MAD gehandelt hat, ist ja gar nicht als Thema geworden. Dass also der MAD in und damit alle Geheimdienste in völliger Klarheit darüber waren, in welchem Ausmaß Menschen im Land gejagt werden, Heime und Wohnunterkünfte von Asylsuchenden angezündet werden, getötet und gemordet wird, dass man sich dort vollständig klar war darüber. Das macht gerade dieser Anwerbeversuch deutlich. Und noch eins wird im Vergleich zu anderen Ergebnissen der Untersuchungsausschüsse ebenfalls deutlich. Hier an dieser Stelle wurde deutlich, wie sehr sie wissen, was passiert, wie Nazi-Terror im Land sich gegen Migrantinnen und Migranten richtet. In Nordrhein-Westfalen bei dem Bombenanschlag in der Kolbstraße im Zusammenhang der Vernehmung der zuständigen Polizeibeamten im Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde ausgesagt, dass eine Weisung bestanden hat, nichts, aber auch gar nichts über sogenannte ausländerfeindliche Motive dieses und anderer Anschläge nach außen dringen zu lassen. Das sollte unter allen Umständen vermieden werden. Und das war ja auch ein Fazit der Vernehmung des ehemaligen bayerischen Innenministers Beckstein, welcher sehr deutlich gemacht hat, implizit deutlich gemacht hat, dass es die große Furcht, nicht die Furcht vor weiteren Morden war, sondern die Furcht davor, dass potenziell betroffene Menschen sich zusammenschließen und organisieren könnten, dass sie sich lautstark artikulieren könnten und ihre Verteidigung einfordern oder in die eigenen Hände nehmen. Dieser Zusammenhang wird ganz beiläufig in diesen verschiedenen Vernehmungen auch deutlich. Und wenn Katharina König eben in dem Beitrag von Radio Korax darauf verwiesen hat, dass mit Ausnahme von zwei Polizeibeamten in allen Vernehmungen des Untersuchungsausschusses in Thüringen eine eigene Verantwortlichkeit bestritten worden ist, dann wird, und man alles richtig gemacht habe, dann wird deutlich, dass hohe Interessen im Spiel waren.